Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Alles, was Sie hier sehen, verdanke ich Spaghetti. Diesen Satz soll die italienische Schauspielerin Sophia Loren einmal gesagt haben, als sie nach dem Geheimnis ihrer Schönheit gefragt wurde. Ob Spaghetti einen schönen Menschen formen kann, das kann man wohl ernsthaft bezweifeln. Doch was ist das eigentlich, Schönheit? Für viele Menschen ist es ja das höchste Gut überhaupt. Sie machen alles, um ihrem Schönheitsideal zu entsprechen. Andere hingegen entdecken das Schöne eher in den kleinen und unscheinbaren Dingen. In Domradio das Thema begeben wir uns heute auf die Suche nach der Schönheit. Wir sprechen mit Menschen, die tagtäglich mit Schönheit zu tun haben und treffen sogar die letzte ägyptische Herrscherin, Kleopatra. Was es damit auf sich hat, hören Sie in den kommenden 2 Stunden hier im Domradio. Am Mikrofon ist Nils Sönksen. Hallo! Über Schönheit, da lässt sich ja trefflich streiten. Das fängt bei der Farbe der Tapete an und geht natürlich auch bis zum Aussehen von Menschen. Vor allem Stars stehen da besonders unter Beobachtung, denn sie sind für viele Menschen absolute Vorbilder. Wir haben uns mal in Köln umgehört, welcher Star denn heute als besonders attraktiv gilt.
Ich finde die Megan Fox ganz schön attraktiv. Ist hübsch, jung und erfolgreich. Das macht auch attraktiv.
Emma Watson, ihre Nase.
Senta Berger, die ist ja super.
Ich wäre auch gern wie George Clooney. Ich finde George Clooney, den finde ich toll. Ich bin aber gar nicht schwul, aber den finde ich trotzdem gut. Bei dem spiegelt sich ganz viel der Glanz der 30er, 40er, 50er Jahre wieder, so der goldenen Hollywood-Ära.
Angela Merkel.
Angelina Jolie, wo sie noch jung war.
Die Höhner sind toll.
George Clooney ist attraktiv, das ist ein gut aussehender Mann. Der hat eine gewisse Coolness und ist nicht zu hart als Mann. So finde ich eine gute Mischung.
Markus Lanz, sieht gut aus. Ich fand ja früher den Michael Douglas immer toll. Die Augen fand ich immer so toll und der guckt hier immer so schmachtend.
Ich fand Romy Schneider immer wunderschön. Stimmt einfach alles.
Bruce Willis.
Channing Tatum. Ich finde einfach, der hat ein ganz asymmetrisches Gesicht. Also es ist nicht dieses Babyface, alles gleich, sondern halt einzigartig.
Ja, und das sind natürlich alle der genannten Prominenten. Wirklich überrascht war ich, dass George Clooney sogar bei vielen Männern ein echtes Idol ist. Und meine Kollegin Tina Bujak, die diese Umfrage gemacht hat, hat mir verraten, dass ein Großteil der Passanten George Clooney genannt hat. Der scheint also wirklich ein ganz besonders beliebter Star zu sein. Das Thema im Domradio. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Diesen Satz hat das deutsche Topmodel Heidi Klum häufig in ihrer Sendung Germany's Next Topmodel verwendet. Sie hat damit den Kandidatinnen gesagt, ihr seid nicht hübsch genug und seid deshalb raus aus dem Modelwettbewerb. In unserer Sendung geht es heute hier um das Thema Schönheit und da habe ich mir einfach mal das Mikrofon geschnappt und bin nach München zu einer Modelagentur gefahren. Ich wollte wissen, wie dieses Geschäft mit der Schönheit funktioniert. Ich bin heute mit Christian verabredet, einem der Mitarbeiter von Munich Models in München. Ich bin dafür im Zentrum von München, an der Münchner Freiheit. Und ich klingel jetzt mal und hoffe, mir macht jemand auf. Ach, super. So, und jetzt komme ich einen Gang entlang ins Treppenhaus und da ist direkt eine Stahltür. Und die geht auf und dahinter, hallo.
Hallo.
Hallo, ich bin der Nils.
Ja, hallo Nils, ich bin der Christian. Freut mich, dass du hier bist.
Ihr habt ja echt einen schönen Raum hier, sehe ich gerade. Eine richtig hohe Decken, ich würde mal sagen so 2-3 Meter hoch. Dann hängen hier überall so orangene, stylische 70er-Jahre-Lampen. So 6-7 Schreibtische in diesem großen Raum. Da hinten diese riesige Wand mit ganz, ganz vielen Fotos. Was ist denn das?
Das sind sozusagen unsere Setcards, damit man sofort sieht, wenn man reinkommt, mit was wir zu tun haben. Und es sind circa an die 250 Mädchen an der Wand, so sagen wir. Und sieht man gleich, worum es geht.
Vielleicht können wir sogar direkt mal rübergehen, das ist ja ganz spannend. Ist ja wahrscheinlich das Herzstück der Modelagentur so ein bisschen. Wen kennt man denn hier so von dieser Wand?
Also da würde ich sagen, da gehen wir so an unsere Celebrity-Wand. Das sind dann so an die circa 20 Top-Mädchen, die man in der Branche sehr gut kennt. Und du kennst wahrscheinlich hier im deutschen Raum am besten so Eva Pattberg vertreten wir. Dann haben wir als Model auch Lena Gerke. die Gewinnerin von der ersten Staffel von Germany's Next Topmodel.
Aber da sind ja noch dann, sage ich mal, 200 andere Mädchen. Was mussten die denn machen, um an dieser Wand sein zu können?
Also die Mädchen, das sind so die ganz Jungen, die 15-Jährigen, die melden sich meistens online. Da schicken die am besten so zwei Polaroids mit. Eins, wo man das Gesicht sehr gut erkennt, das nennt man dann Headshot, und ein Ganzkörperbild, damit man sieht, was für Figur sie hat, ob die Proportionen stimmen. Und dann laden wir das Mädchen erstmal zu uns ein, am besten mit der Mutter gleich, wenn sie jetzt unter 18 sind, und dann wird das mal besprochen.
Jetzt sehe ich, unter dieser Wand sind auch so schwarze Bücher. Können wir da mal eins rausholen und gucken, was denn
ja,
da drin
klar,
ist?
Komm mit, ja. Dann machen wir eins. Zeige ich dir natürlich gleich eine der besten. Dann nehmen wir die Chiara, warte.
Ah, und jetzt kommt eines dieser Bücher raus, in Leder eingebunden.
Also das ist so ein Modelbuch, das besteht aus ca. 40 Seiten. Und da sind dann die besten Bilder von den Mädchen drin. Also wie wir sie am besten präsentieren, damit der Kunde sieht, wie sieht das Mädchen aus in verschiedenen Posen, und auch die Lichtverhältnisse sind jedes Mal anders. Also wie du siehst, wenn man da durchblättert, das sind Farbfotos, das sind Schwarz-Weiß-Fotos. Da ist eine Riesenkampagne für Estee Lauder, was natürlich sensationell gut aussieht. Das macht natürlich auch ganz hochwertige Fotografen, also die ganz teuer bezahlten. Und die sieht man natürlich auch sofort.
Wonach wählt ihr aus? Also was sind so Kriterien, die müssen erfüllt sein, damit man an dieser Wand landet?
Wir mögen es gern ganz klassisch. Nichts zu Spezielles, die Gesichtshälften sollten synchron sein, der Knochenbau, die Knochenstruktur im Gesicht, die Wangenknochen, die Augen sind wichtig, der Mund natürlich, ein langer, schlanker Hals ist von Vorteil, und ja, da gibt es ganz viele Kriterien, natürlich auch die Haare sollen gesund aussehen, die Haut ist natürlich sehr, sehr wichtig, sie muss reine Haut haben, keine Pickel, und gute Haltung, gute Ausstrahlung und gute Bewegung.
Gibt es da manchmal auch ganz ausgefallene Wünsche von Kunden, also die das normale Schema total durchbrechen?
Ja, das sind immer so eher Modeerscheinungen, wie zum Beispiel aktuell fragen viele nach tätowierten Mädchen, also mit größeren Tattoos, aber unsere hochwertigen Kunden möchten das nicht.
Du hast eben schon gesagt, da unten geht es noch mal ein paar Stufen runter in dem Raum. Vielleicht können wir nur mal kurz reinspringen.
Ja, da gehen wir weiter.
Jetzt sehe ich hier auch zwei Spots. Hier finden also Fotoshootings statt. Das heißt, wenn ich jetzt mal mir vorstelle, ich würde in etwa in euer Muster reinpassen, was ihr sucht. Ich käme jetzt also hier vorbei und würde sagen, hallo, was würde da mit mir passieren? Was müsste ich hier zwischen diesen Spots denn überhaupt alles machen?
Also das ist eigentlich für die Polaroids, denn die Kunden wollen heutzutage nicht nur die ganz professionellen Bilder sehen. Und darum wollen wir die Mädchen so natürlich wie möglich haben. Dann kommen die hierher mit einem Tages-Make-up oder auch fast ohne Make-up. Und dann werden Polaroids gemacht, damit man genau sieht, wie das Mädchen in Natur aussieht.
Wenn dann Feierabend ist, ist man dann manchmal auch froh, einfach zu Hause mal eine Jogginghose anzuziehen und sich vor den Fernseher zu setzen?
Ja, natürlich, das ist eigentlich so das Erste, sobald man heimkommt, dann kann man endlich alles fallen lassen und dann erst wieder mal ein paar Tätigkeiten aufnehmen, so wie Haushalt oder so, das machen wir auch.
Also Menschen, die nur mit Schönheit zu tun haben, freuen sich auch mal auf die einfache Jogginghose. Und damit sind wir wieder zurück im Studio in Köln. Ich habe mit Christian von Munich Models in München über das harte Geschäft mit der Schönheit gesprochen. Und nach den Nachrichten sprechen wir darüber, welche Rolle Attraktivität in unserer Gesellschaft spielt. In Domradio das Thema. Ich bin Nils Sönksen. Sie hören das Thema im Domradio. Versuchen Sie mal, sich das folgende Frauengesicht vorzustellen. Es ist leicht gebräunt, wird von dunkelbraunem Haar umspielt und hat ganz zarte Züge. So sieht es aus, das Frauengesicht, das die meisten Menschen als besonders attraktiv empfinden. Das hat zumindest ein Attraktivitätsforscher aus Regensburg herausgefunden. Doch woran liegt es, dass wir einige Menschen als anziehend empfinden und andere nicht? Joel Binkley ist Geschäftsführer des Instituts für Soziologie und Sozialpsychologie an der Uni Köln und forscht dort im Bereich der Attraktivitätsforschung. Guten Tag, Herr Binkley.
Schönen guten Tag.
Ja, wir haben beide das Bild dieser jungen Frau gerade vor uns liegen. Ich frage mal ganz einfach, wer ist denn das?
Das ist zunächst mal eine junge Dame, die durch mehrere Fotoshootings im Rahmen eines Attraktivitätsprojektes fotografiert wurde und dann hinsichtlich ihrer Attraktivität bewertet wurde. Und unter anderem wurde sie da als hochattraktiv eingestuft von den Bewertern.
Also wir müssen vielleicht auflösen, die Dame auf dem Bild gibt es nämlich in Wirklichkeit gar nicht. Wie ist denn das Bild entstanden?
Das Bild ist in einem relativ komplexen Verfahren entstanden. Es wurden verschiedene Einzelbilder von Personen durch Morphing-Programme, also Bildbearbeitungsprogramme, übereinander gelegt. Und das ist sozusagen ein Durchschnittsbild aus vielen verschiedenen Bildern.
Was kann man denn aus dem Bild über die Attraktivitätsvorstellungen von heute lernen?
Also zunächst mal können wir verschiedene Merkmale sehen, die auch in der Forschung, gerade im Bereich der evolutionären Forschung, immer wieder auftauchen als Merkmale, biologische Merkmale, die besonders attraktiv sind. Zum einen ist es das sogenannte Kindchenschema bei Frauen, das heißt eine relativ hohe Stirn, die Wangenknochen sind sichtbar und ein bestimmtes Verhältnis von Kinngröße zu den Wangen oder zum Rest des Gesichtes. Es ist sehr symmetrisch, also ein symmetrisches Gesicht. Die Dame hat eine glatte Haut und wirkt dadurch natürlich auch sehr jugendlich. Das sind alles Faktoren, also die Faktoren Kindchenschema, Durchschnittlichkeit und Symmetrie, Durchschnittlichkeit dargestellt durch das Morphen, die wir als Merkmale für hohe Attraktivität festhalten können.
Und trotzdem gab es ja zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedliche Vorstellungen von Attraktivität. Zum Beispiel war ja mal die noble Blässe en vogue. Wie kommt es in einer Gesellschaft denn überhaupt dazu, dass sich ja bestimmte Attraktivitätsvorstellungen durchsetzen?
Na, es gibt zunächst mal eine gewisse Form von Präsenz, von Attraktivität in Form von Kunst und kulturellen Handlungen. In der heutigen Zeit muss man dazu ganz klar Medien zählen, die natürlich ein gewisses Bild von Schönheit vermitteln, was nicht immer unbedingt identisch sein muss mit dem, was wir als attraktiv empfinden, sondern das sind meistens Ideale, die aus irgendwelchen kulturellen Hintergründen kreiert werden, die aber nichts mit grundständiger Attraktivität zu tun haben. Auch über die Zeit, über die verschiedenen Kulturen kann man sehr klar aus der Forschung sehen, gibt es immer wieder so ein gewisses Grundverständnis von Attraktivität. Und wenn Sie sich berühmte Kunstbilder oder Statuen anschauen, wie zum Beispiel den Michelangelo David oder die Nofretete oder beziehungsweise Kleopatra, finden Sie immer wieder auch diese Merkmale, von denen ich vorhin gesprochen habe, die auch über die Kultur und die Zeit stabil sind. Das heißt, es scheint etwas zu geben, was wir grundständig als attraktiv empfinden, unabhängig von der Kultur und der Zeit.
Gibt es denn überhaupt einen Menschen, der dieses Idealbild erreichen kann? Denn es ist ja wirklich so weit weg von der Realität, dass es eigentlich unerreichbar sein müsste, oder?
Das ist immer schwierig zu beantworten, weil ein Maximum von Attraktivität ist immer eine Relation. Attraktiv im Vergleich zu etwas Unattraktivem. Das heißt, wir kennen nicht genau den Endpunkt von Attraktivität, also die allerhöchste Attraktivität ist sozusagen noch nicht gefunden. Dementsprechend sind solche Ideale in der Regel nicht erreichbar, sondern gerade heutzutage wird sehr viel mit Computerprogrammen gearbeitet. Und war schon auch immer in der Historie ein Stilmittel bestimmter Kunstbereiche, um sozusagen hohe moralische Werte oder bestimmte Symbole zu transportieren. Das heißt, es sind Ideale, die in der Regel von einem Durchschnittsmenschen nicht erreicht werden können, obwohl man heute sagen muss, durch die Schönheitsmedizin ist ja einiges möglich geworden und ganz ausschließen möchte ich es nicht. Es ist theoretisch zumindest möglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich.
Das sagt Joel Binkley. Er ist Soziologe und forscht unter anderem im Bereich der Attraktivitätsforschung. Und gleich sprechen wir mit ihm über die Ungleichbehandlung von attraktiven und nicht so attraktiven Menschen. Was sich dahinter verbirgt, das hören Sie gleich in Domradio das Thema. Und alle Informationen zur Sendung und natürlich auch das Bild des schönen Gesichts finden Sie bei uns im Internet unter domradio.de. Am Mikrofon ist Nils Sönksen. Sie hören die Sendung Domradio, das Thema. Und wir begeben uns heute ja auf die Suche nach der Schönheit. Im Grunde steht eine Sache ja schon seit unserer Kindheit fest. Die Schönen, das sind die Guten, die Hässlichen, das sind die Bösen. Zumindest ist das so, wenn man sich Zeichentrickfilme oder auch Märchen anschaut. Der schöne Prinz oder auch das bildhübsche Aschenputtel, das können einfach nur die Guten sein, die am Ende natürlich auch über die hässliche Stiefmutter oder andere schräge Figuren siegen werden. Bei uns ist weiterhin zu Gast der Soziologe Joel Binkley. Hallo.
Hallo.
Die Schönen sind die Guten. Findet sich das nur im Märchen oder ist da auch in der Realität was dran?
Das wäre schön, wenn es nur ein Märchen so wäre. Es ist leider in der Realität auch so. Wir nennen das in der Forschung das sogenannte Attraktivitätsstereotyp. Und das ist somit der prominenteste Wirkmechanismus, den man identifizieren konnte für Wirkungen von Schönheit im Alltag. Und dieses Attraktivitätsstereotyp besagt, was schön ist, ist auch gut. Und wir wenden das unbewusst auch in unserem Alltagsleben an. Das heißt, wenn uns hochattraktive, attraktive Personen begegnen, dann nehmen wir zunächst mal an, dass sie nicht böse sind.
Aber das ist ja eigentlich sehr ungerecht, was da geschieht. Das ist ja eine Ungleichbehandlung.
Das ist richtig. Deswegen sprechen wir Soziologen auch von sozialer Ungleichheit, weil es auch hier zahlreiche empirische Untersuchungen gibt, die zeigen, dass es Attraktivitätswirkungen eben gibt in allen möglichen Lebensbereichen. Und dass wir doch immer wieder feststellen, dass attraktive Personen ungleich behandelt werden, sprich bevorzugt werden.
Sie haben gerade schon den Beruf als Beispiel genannt und vor einiger Zeit hatte ich selbst Bewerbungsunterlagen auf dem Tisch. Und ja, ohne es zu merken, habe ich mir die Bewerbungen, auf denen freundliche und attraktive Bewerbungsbilder aufgeklebt waren, mit einer viel positiveren Grundhaltung durchgelesen. Welche Macht haben denn solche Bewerbungsbilder auf uns?
Gerade bei Bewerbungsverfahren oder wie sie in Deutschland üblich sind mit Bewerbungsfotos, hat man natürlich immer relativ wenige Informationen über seinen Bewerber. Man hat in der Regel den Lebenslauf, ein Anschreiben, diverse weitere Unterlagen und man unterliegt schnell der Meinung, man kann über ein Bild auf die Persönlichkeit eines Bewerbers schließen. Und das Attraktivitätsstereotyp bedeutet, dass wir unbewusst einer Person, die attraktiv ist, positive Persönlichkeitseigenschaften zuschreiben. Und das ist natürlich im Bewerbungsprozess ein großer Vorteil. Wenn wir eine Person, die attraktiv ist, direkt als teamfähiger, als führungsstärker etc. empfinden, dann geht die in unserer Rangordnung automatisch nach oben. Und das sind also unbewusste psychologische Prozesse, die bei uns ablaufen, die man so auch gar nicht in dem Sinne steuern kann. Es gibt Gott sei Dank, eine Möglichkeit, wie man das tun kann, indem man sich über diesen Wirkmechanismus Attraktivität bewusst ist und sich auch immer wieder klar macht, Achtung, nicht von der Attraktivität leiten lassen, sondern vielleicht eher auf die Leistung schauen, vielleicht auch mal Bilder abdecken und schauen, ob man zur selben Bewertung kommt, wenn man die Bilder nicht von Anfang an hat. Man weiß aber, dass gerade bei Personalern, die häufig eben diesen Entscheidungsprozessen unterliegen, durch Schulungen über Attraktivitätswirkungen dieser Effekt so weit minimiert werden konnte, dass er nicht mehr auftritt. Allerdings, wenn gewisse Zeit vergangen ist, tritt er leider wieder auf. Die menschliche Natur setzt sich doch eben immer durch.
Aber es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Man sagt immer, dass gerade beispielsweise attraktive Frauen ein Problem haben, in hohe Führungsschichten zu kommen. Das heißt, da scheint Attraktivität auch durchaus mal im Weg stehen zu können.
Das ist richtig, das gilt, wie Sie schon richtig sagten, jetzt nicht unbedingt nur für Führungspositionen. Man macht das immer an Führungspositionen fest, weil die in der Regel männlich dominiert sind. Vor allem in Deutschland auch noch männlich dominiert sind. Und es geht aber konkret eher darum, wenn Frauen in Handlungsbereiche vorstoßen, die sehr stark männlich dominiert sind und dementsprechend auch durch männliches Verhalten. Dann haben Frauen ein Problem, von ihrer hohen Attraktivität sozusagen innerhalb der Bewertung ihres Gegenübers nicht reduziert zu werden. Und da passiert nämlich dann Folgendes: Die Frauen, die hochattraktiven Frauen, die in diese Bereiche vorstoßen, werden reduziert auf ihr Äußerliches, auf ihre äußerlichen Merkmale und auf ihre Sexualität. Was ein sehr seltsamer Mechanismus ist, den man patriarchalisch noch erklären könnte. Neuere Forschung zeigt, dass dieser Effekt immer stärker abnimmt, weil es mittlerweile natürlich auch immer mehr Frauen in Führungspositionen gibt. Aber nach wie vor ist er noch messbar und er nennt sich witzigerweise Beauty is Beastly. So ist dieser Effekt in der Forschung bezeichnet, weil eben hier genau der positive Effekt von Attraktivität umgedreht wird. Da kann man nur raten, sozusagen die Attraktivität nicht noch weiter zu unterstreichen, um sozusagen da nicht noch Material zu liefern.
Wahre Schönheit kommt ja bekanntlich von innen. Welche Rolle spielt denn das Innere, also die Persönlichkeit, für die Attraktivität eines Menschen?
Gott sei Dank ist es ja so, dass wir als Menschen immer verschiedene Informationskanäle zur Verfügung haben, um unser Gegenüber zu bewerten. Und das Äußere, die Attraktivität, ist ja nur ein Informationskanal. Vieles passiert über Sprache, über Mimik, über Gesten, über Körperkontakt. Und da ist es natürlich nicht so, dass die Attraktivität immer alles überlagert, sondern im Gegenteil ist es eher andersrum. Bei einem Erstkontakt ist die Attraktivität unheimlich wichtig. In verschiedenen Konstellationen, wenn wir wenig Informationen über die Persönlichkeit, über den Charakter gewinnen können, dann spielt sie auch eine große Rolle. Es spielt eine Rolle in Bewertungssituationen, sprich auch im Vergleich mit anderen, wenn wir eine Rangordnung oder eine Rangliste erstellen müssen. Es spielt eine Rolle in Situationen, in denen wir Persönlichkeitsmerkmale zuschreiben müssen, ohne dass wir die Person lange kennen. Aber natürlich wird sich ein netter und freundlicher Charakter durchsetzen und eine hochattraktive Person mit einem negativen Charakter oder negativen Persönlichkeitseigenschaften wird dementsprechend nicht dauerhaft Vorteile haben.
Das wird uns also alle freuen, die wir vielleicht nicht zu den hochattraktiven Persönlichkeiten gehören, dass sich die gute Art eines Menschen vielleicht doch durchsetzen. Dennoch, schöne Menschen haben es in vielen Bereichen einfacher und wir alle behandeln unbewusst attraktive Menschen besser als nicht so attraktive. Das sagt zumindest die Attraktivitätsforschung. Und bei uns zu Gast war Joel Binkley. Er ist Magister der Soziologie und Psychologie und in der Attraktivitätsforschung tätig. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke. In unserer Sendung begeben wir uns heute ja auf die Suche nach der Schönheit. Und da stolpert man immer wieder auch über eine Frau. Sie war die Geliebte von zwei der mächtigsten Männern ihrer Zeit. Sie war Herrscherin eines riesigen Reiches und bis heute ist sie ein Mythos. Die Rede ist von Kleopatra, Ägyptens letzter Herrscherin. In der Kunst steht sie für die unerreichbare und auch furchteinflößende Schönheit. Tobias Fricke hat sich einige Abbildungen Kleopatras für uns angesehen.
In kühlem Weiß schaut sie den Betrachter an. Die Büste der Kleopatra. Die Haare sind zu einem strengen Zopf gebunden, die zarten Gesichtszüge in den weißen Basalt gemeißelt. Sie trägt ein königliches Diadem auf dem Kopf, eine jugendliche Schönheit.
Als letzte ägyptische Herrscherin und Geliebte von Julius Caesar und Mark Anton war sie die mächtigste Frau ihrer Zeit. Bis zu ihrem Selbstmord im Jahr 30 vor Christus wurde sie verehrt und gefürchtet zugleich. Die Büste ist noch zu ihren Lebzeiten entstanden, zeigt sie aber nach dem Schönheitsideal der römischen Gesellschaft.
So wollte Kleopatra den Eliten des Mittelmeeres, den Römern, begegnen. Also da hat sie ihr eigenes Bild den Gepflogenheiten der Zeit angepasst.
Agnieszka Lolinska ist Kuratorin in der Bundeskunsthalle in Bonn und kennt viele verschiedene Abbildungen Kleopatras in der Kunstgeschichte.
Das Bild hat sich vollkommen verselbstständigt. Man hatte nicht das Interesse zu überlegen, wie Kleopatra wirklich gewesen ist, sondern letztendlich geht es darum, eine schöne Frau darzustellen, die den ästhetischen Wünschen und Vorstellungen der Epoche entsprach.
Kleopatra sitzt am Rande eines Waldes, eingehüllt in einen roten Mantel, einen blauen Schleier über dem Arm. Sie hält liebevoll die Schlange in den Händen, die ihren Tod bedeuten wird. Ihre Brust ist für den tödlichen Biss entblößt.
Die Renaissance widmet sich leidenschaftlich den geheimnisvollen Geschichten aus dem Leben Kleopatras, so auch ihrem Selbstmord. Doch die Künstler der Zeit stellen sich nicht die Frage, wie Kleopatra tatsächlich ausgesehen hat. Vielmehr wird sie in das Schema der Zeit gepresst. In der Renaissance erhält Kleopatra sogar ikonenhafte Züge.
Hier verwebt sich alles, alle Vorstellungen, Schönheitsideale, ästhetische Vorstellungen mit bestimmten ikonografischen, für damaliges Publikum gut lesbaren Gesten der christlichen Ikonografie.
Das Gasthaus ist gut gefüllt mit Besuchern. In der Mitte die blasse Kleopatra mit üppigem Körperbau und blondem Haar. Lasziv sitzt sie auf einem Stuhl, hält in ihrer rechten Hand eine kostbare Perle. Ihr Geliebter, Mark Anton, streckt sehnsüchtig die Hand nach ihr aus.
Das Gastmahl der Kleopatra ist ein berühmtes Bild des niederländischen Künstlers Jan Steen. Mitte des 17. Jahrhunderts, also in der Zeit des Barock, war dieses Motiv bei vielen Künstlern beliebt.
Da sehen Sie eine Kleopatra, die ganz anders ist. Das ist ein gut genährtes, dralles holländisches Mädchen, natürlich blond, natürlich sehr freizügig. So sahen Frauen in den bürgerlichen Schichten der Niederlande aus. Also holte man die Geschichte der Kleopatra sozusagen auf eine Realitätsebene, die für die Auftraggeber interessant war.
Es dauerte fast bis ins 19. Jahrhundert, bis sich die Kunst erstmals dafür interessierte, wie Kleopatra in Wirklichkeit ausgesehen hat. Vor allem die beginnende Begeisterung für den Orient und eine Vielzahl von Reisen prägen ein neues Kleopatra-Bild, das der geheimnisvollen und orientalischen Schönheit, wie Agnieszka Lulinska weiß.
Schwarze Haare, große dunkle Augen, die Gesichtszüge werden eben dem angepasst, wie man sich nicht nur die orientalische Frau vorstellt, sondern wie man sie inzwischen auch gesehen hat.
Auch Theater, Film und vor allem die Werbung greifen das Bild der schönen ägyptischen Herrscherin wieder auf. Bis in die heutige Zeit muss sie für Zigaretten, Seife und Pflegeprodukte ihren Kopf herhalten. Nun aber als unerreichbare orientalische Schönheit. Und so behält der Spruch aus Oscar Wildes Dorian Gray bis heute Gültigkeit.
Jedes Bildnis, das nach dem Modell gemalt ist, sagt mehr über die Zeit aus, in der es entstanden ist, als über das Modell selbst.
Ja, eine riesige Wandlung hat Kleopatra also im Laufe der Kunstgeschichte durchmachen müssen. Vom drallen holländischen Mädchen bis hin zur orientalischen Schönheit. Schönheit ist eben doch manchmal eine Frage der Epoche. Alles Sterbliche ist wie Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume im Gras. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Doch das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. So beschreibt der Petrusbrief in sehr bildlichen Worten den Wert der Schönheit. Zumindest an dieser Stelle sieht es so aus, als würde unser heutiges Schönheitsverständnis in der Bibel ziemlich deutlich hinterfragt. Dr. Gunther Fleischer ist der Leiter der Bibel- und Liturgieschule des Erzbistums Köln. Für ihn ist der alttestamentliche Autor Kohelet der Theologe der Schönheit.
Der rät zum einen, schau doch mal hin, Gott hat alles schön geschaffen. Er sagt eben nicht gut, sondern er sagt wirklich, Gott hat alles schön geschaffen. Zweitens, weil das so ist, darf ich mir das auch wirklich angucken und es genießen. Aber er sagt auch, und immer in diesen Augenblicken, wo alles gut und schön ist, hab aber auch im Blick, es kommen auch Zeiten, wo es anders ist. Und dann guck, dass du dafür auch präpariert bist, dass du dann nicht nur deine Schönheit im Blick hast, die halt irgendwann auch mal verfällt, die vergänglich ist, sondern finde das, was ja auch dann noch Kraft gibt. Und diese Schönheit, die findest du wiederum in Gott.
Also Schönheit ist in der Bibel nicht zwangsläufig etwas Schlechtes, allerdings darf sie niemals zum Selbstzweck werden. Im Neuen Testament wird das besonders deutlich, wenn man sich den Begriff des Schönen etwas genauer ansieht.
Im Neuen Testament, wenn es gebraucht wird, in die Richtung von gut und damit also schon zu einer fast moralischen Qualität wird.
Ja, und als moralisch besonders hochstehend wird ja vor allem Maria im Neuen Testament genannt. In der Kunst wird sie oft auch als die Schöne gesehen.
Ich denke, dass die Schönheit die künstlerische Umsetzung vor allen Dingen auch des Gedankens der Reinheit ist. Also das ist halt eine Frau, die sich ganz für Gott entscheidet, ihr Ja sagt, das muss eine sehr reine Frau sein. Und dieser Gedanke der Reinheit wiederum, der wird in den Gedanken der Schönheit umgesetzt. Aber man muss sagen, aus der biblischen Maria, über deren Schönheit wir gar nicht sagen, ich würde mal sagen, sie war ein Mädchen vom Lande, wie andere damals auch, wird dann Madonna. Die Madonna, und das ist eine besonders schöne Frau, also von der Vorstellung her, das ist einfach, um diese Aussage ins Bild zu bringen.
Die Schönheit in der Bibel transportiert also immer auch einen tieferen Sinn. Und so kennt die Heilige Schrift sogar eine Antwort, die der Mensch sagen kann, wenn er etwas Schönes sieht.
Das ist ein hebräisches Wort, was fast jeder kennt. Halleluja. Das Wort Halal, loben, ist eigentlich die bewundernde Antwort, wenn man etwas Schönem gegenübersteht. Dann jubelt man, dann spricht man dieses Halal und dann merken Sie, das wird auch auf Gott bezogen. Also in der Hinsicht ist auch Gott schön, nämlich bewunderungswürdig. Er bewirkt ein Staunen und Wundern.
Also an vielen Stellen in der Bibel finden sich Geschichten, die von der Schönheit der Schöpfung und der Schönheit Gottes erzählen. Und das Schöne steht da durchaus in einem positiven Licht, da es immer auch auf Gott verweist.
Das sagt Dr. Günther Fleischer von der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln. Sie hören Domradio das Thema. Am Mikrofon ist Nils Sönksen. Ein Mann singt seiner Angebeteten ein Liebeslied. Soweit ist das nichts Besonderes, vor allem in Popsongs findet sich dieses Motiv oft wieder. Es gibt aber auch Stücke, die einen tieferen Sinn haben, als sich das zuerst vielleicht vermuten lässt. Und in den Domradio Musikgeschichten werfen wir immer einen Blick hinter die Fassade solcher Stücke. Mein Kollege Renato Schlegelmilch hat sich heute einen Titel ausgesucht, der natürlich bestens in unsere Sendung passt.
Würdest du mich einen Blick hinter deine Schönheit werfen lassen? Würdest du mich einen Blick auf das Perfekte werfen lassen? Leg es ab, Mädchen, leg es ab. Ich will hineinsehen. Würdest du mich einen Blick hinter deine Schönheit werfen lassen heute Nacht? Stellen Sie sich vor, Sie treffen einen Menschen, der so schön ist, dass er für Sie immer unerreichbar sein wird. Denn dieser Mensch hat eine so hohe Mauer um sich gezogen, dass niemand jemals sein Herz gewinnen kann. Dann sind Sie schon mitten im Lied des britischen Sängers Labyrinth, der mit bürgerlichem Namen Timothy McKenzie heißt. Doch anders als zu erwarten, gibt sich der Protagonist in dem Lied Beneath Your Beautiful mit dieser Mauer nicht ab. Er kämpft um die Person, die er so sehr liebt. Er fleht sie förmlich an, dass er hinter ihre Schönheit schauen darf, denn erst da findet er das Perfekte, was die Person erst so besonders macht. Zugegeben, der Text ist ein wenig schmachtend, doch zusammen mit seiner Duettpartnerin Emily Sondé ist Labyrinth ein großer Coup gelungen. Das Lied findet sich nämlich auf seinem Debütalbum und hat ihn in mehreren Ländern aus dem Stand in die Top 100 Charts katapultiert. Ein Erfolg, der nicht von ungefähr kommt, denn Labyrinth hat sich schon früh einen Namen gemacht. Als Songwriter hat er für mehrere Bands Hits geschrieben, die bis auf Platz 1 der britischen Plattencharts gestiegen sind. Und mit Simon Cowell, der in der britischen Ausgabe der Castingshow X-Factor in der Jury sitzt, hat er einen Produzenten gefunden, der seinen Erfolg stark vorantreibt. Und so kann er mittlerweile vor einem Millionenpublikum seine Angebetete bitten, dass er einen Blick hinter ihre Schönheit werfen darf. Auf das, was ihre Person erst so schön macht.
Und natürlich hören Sie den Titel jetzt in voller Länge im Domradio. Hier ist Labyrinth zusammen mit Emily Sondé, Beneath Your Beautiful. You tell all the boys no, makes you feel good. Domradio das Thema. Und wir begeben uns heute ja auf die Spuren der Schönheit. Da sollte man sich die folgenden drei Zahlen durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Jahr 2012 gab es in Deutschland mehr als 500.000 ästhetische Schönheitsoperationen. Mehr als 8 Millionen Menschen haben sich im Fitnessstudio angemeldet. Und für Cremes, Puder und Schminke geben wir im Jahr knapp 1,5 Milliarden Euro aus. Diese Zahlen zeigen ganz exemplarisch, wie wichtig in unserer Gesellschaft Attraktivität und Aussehen sind. Diese Gesundheitsreligion raubt uns aber auf Dauer unsere Lebenslust. Das sagt zumindest der Psychiater und Buchautor Dr. Manfred Lütz. Ich habe ihn vor der Sendung getroffen und gefragt, was denn eigentlich so schlimm daran ist, dass wir in Deutschland so einen großen Wert auf unser Äußeres legen.
Das Problem heute ist, dass ein Schönheitsideal verkündet wird, was niemals erreichbar ist. Es ist utopisch und gleichzeitig wird Schönheit sakralisiert. Das ist eine Göttin sozusagen, eine schöne Frau. Und ein nicht erreichbares Ideal, können Sie ja häufig lesen, dass Models ganz unzufrieden sind mit ihrem Körper, ein nicht erreichbares Ideal ist natürlich ökonomisch hochattraktiv. Ein erreichbares Ideal wäre ja so, wenn man es erreicht hat, sagt man, jetzt ist es gut, jetzt brauche ich auch nichts mehr auszugeben. Und unser Philosophieprofessor hat mal gesagt, Professor Kluxen in Bonn, was ist eine glückliche Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die das Alter ehrt oder eine Gesellschaft, die die Jugend ehrt? Es gibt nur eine logische Antwort. Natürlich ist nur eine Gesellschaft, die das Alter ehrt, eine glückliche Gesellschaft. Weil wenn das Alter geehrt wird, dann schaut schon der 16-Jährige freudig in die Zeit, wo er eines Tages anerkannt im Senat sitzen wird. Das heißt, wenn wir einen Jugendkult haben, zusammen mit einem Schönheitskult, bedeutet es, wir haben ein Ideal, das nicht erreichbar ist, aber wo eine Industrie sich wahnsinnig viel Geld verdienen kann, weil dieses Ideal sehr hochwertig ist. Also jeder will das sein, aber keiner kann es werden.
In Ihrem Buch Lebenslust sprechen Sie von einer religiösen Verklärung der Gesundheit und beschreiben, dass Schönheitswahn und Fitnesskult zu einer Art Ersatzreligion in Deutschland geworden sind. Wie drückt sich das ganz praktisch aus?
Also ich glaube, wir haben heute so ein religiöses Vakuum. Aber die Sehnsucht des Menschen nach ewigem Leben ist, glaube ich, völlig ungebrochen. Die gibt es seit den Höhlenzeichnungen in Südfrankreich, 40.000 vor Christus, und die gibt es bis heute. Aber da man sich nicht mehr ganz sicher ist, ob es das ewige Leben gibt im religiösen Sinne, versucht man sozusagen das diesseitige Leben so weit auszudehnen, wie es irgend geht, und versucht, gute Werke in Anführungszeichen zu tun, also ins Fitnessstudio zu gehen oder irgendwelche sonstigen Dinge zu machen, damit man bloß nicht stirbt. Also man bekämpft das ganze Leben lang den Tod. Aber wer den Tod verdrängt, verpasst das eigentliche Leben. Das heißt, der Tod ist etwas Positives eigentlich. Wenn wir überhaupt nicht sterben würden, wenn das Leben immer so weiterlaufen würde, wäre alles gleichgültig. Es wäre die totale Langeweile. Nur dadurch, dass wir sterben, wird jeder Moment unwiederholbar. Wenn ich jetzt jedem der Hörerinnen und Hörer das genaue Datum des Todes sagen könnte, wann sie sterben, bin ich sicher, dass sie morgen schon anders leben werden, weil ihnen klar ist, das ist ein unwiederholbarer Tag, weniger auf der Rechnung. Das heißt, die Unwiederholbarkeit jedes Moments seines existenziellen Lebens sich klar zu machen, das ist Voraussetzung dafür, dass man überhaupt lebt. Und so ein Schönheitskult und so ein Gesundheitskult lenken einen eigentlich ab vom Eigentlichen. Das heißt, ich habe gar nichts gegen schöne Frauen oder ich habe nichts gegen Schönheit, ja, und ich habe auch nichts gegen Gesundheit, ich bin ja Arzt. Das Problem ist nur, wenn es überkocht, wenn es zum Ideal wird, zum Religionsersatz, dann richtet es nur Schaden an.
Merken Sie denn in Ihrer psychiatrischen Praxis, dass Menschen von diesem Werbedruck, dass die sich überfordert fühlen und das Gefühl haben, sie müssen dem absolut entsprechen und deswegen Zwänge auch schon entwickeln, diesem Schönheitsideal entsprechen zu wollen?
Ich glaube, das gilt generell heute, dass Menschen sich an Vorbildern orientieren, die sie nicht erreichen können. Es gibt diese Burnout-Welle. Ich bin ja inzwischen der Meinung, also Burnout gibt es gar nicht. Es gibt zwar Depressionen, dann sagen die Leute, sie haben einen Burnout, aber Burnout selbst ist nur ein diffuser Begriff, der gar nicht mehr nützlich ist. Aber er hat häufig damit zu tun, dass Leute sich zum Beispiel überfordern bei Berufstätigkeiten und Karriere machen wollen, für die sie aber überhaupt keine Fähigkeiten besitzen. Und dann geht es ihnen schlecht. Ja, ist ja klar, weil sie das nicht tun können, was sie eigentlich tun müssten. Und das gilt natürlich genauso, was die Schönheit betrifft. Ne? Sie sind jetzt noch einigermaßen jung, in 30 Jahren haben sie Falten, ja, sind nicht mehr so schön. Da müssen wir mal gucken, ob sie sich jetzt ins Solarium legen oder, was weiß ich, eine Schönheitsoperation machen oder irgendwas. Oder vielleicht in der Zeit lieber einen Rosenkranz beten. Ich würde Rosenkranz beten empfehlen. Wir sind ja auch im Domradio.
Ganz genau. Und Sie haben es auch in Ihrem Buch sehr schön beschrieben, dass Sie gesagt haben, im Mittelalter hatten es die Leute fast besser, weil sie hatten das diesseitige Leben plus das ewige jenseitige Leben. Was könnten Menschen von der Religion lernen, die sich in diesem Fitness- und Schönheitskult vielleicht etwas zu sehr verstrickt haben?
Also ich glaube, seriöse Religion, zum Beispiel christliche Religion, kann emanzipatorisch wirken gegen die totalitären Zumutungen der Gesundheitsreligion. Man kann dann gelassener mit der Gesundheit umgehen und auch mit Schönheit und solchen Dingen. Nicht lässiger, ja. Also Gesundheit ist schon wichtig, muss man verantwortlich mit umgehen, aber man kann gelassener sein. Und der Druck geht auch raus. Die Menschen lebten, das haben Sie eben schon gesagt, im Mittelalter erheblich länger als wir heutzutage. Die Menschen lebten ihr diesseitiges Leben plus ewiges Leben. Das heißt, der Tod war nur ein Durchgang ins ewige Leben, dass sie sozusagen schon in den Kathedralen des Mittelalters sehen konnten. Sie konnten das Fegefeuer, die Hölle, den Himmel konnten sie in den Kathedralen sehen. Ja, das war Realität für diese Menschen. Und der Tod nur ein Durchgang in diese Welt. Ja, während heute ist für viele Menschen das Leben zusammengeschnurrt auf diese kurze irdische Lebenszeit. Der Tod ist ausgebrochen im Wartesaal des Lebens, der endgültige Tod, und es fährt kein Zug mehr, noch nicht einmal nach nirgendwo. Und deswegen rennen die Leute sozusagen die Angst im Nacken, die Angst vor dem Tod im Nacken durch die Wälder, essen Körner und Schrecklicheres und sterben dann doch.
Also ruhig mal das Leben genießen und nicht jedem Schönheitstrend hinterherlaufen. Das sagt zumindest der Psychiater und Buchautor Dr. Manfred Lütz. Und wenn Sie nochmal seinen Standpunkt nachlesen möchten, in seinem Buch Lebenslust finden Sie eine humoristische Schau auf den Schönheitswahn unserer heutigen Gesellschaft. Ja, und das war Domradio das Thema für heute. Auf unserer Internetseite domradio.de können Sie die Sendung nochmal in Ruhe nachhören. Und dort finden Sie natürlich auch alle Informationen zu unseren Gesprächspartnern. Machen Sie es gut und immer daran denken, die wahre Schönheit kommt von innen. Am Mikrofon verabschiedet sich Nils Sönksen.